Aber da ergreife ich die Gelegenheit, auch weil das unser Bruder Berthold Schwarz gestern erwähnt hat, die gräulichen Zeiten. Ich habe diese Schrift vor 3 Jahrzehnten geschrieben, bekenne, dass ich den eschatologischen Pessimismus vertrete, was immer das heißen mag, und da aufgelistet, was so Ende der 60er Jahre begann. Der Herr Jesus sagt, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. 7. Juni 67 kehren die Juden nach Jahrtausenden zu ihrer historischen und heiligsten Stätte der Klagemauer zurück. Und wir haben die 68er, Hippie-Welle, Sexwelle, Drogenwelle, Okkultwelle, Kampf um die Abtreibung, alles setzt für den Westen, nicht für den Osten, nicht für Indien, nicht für Sowjetunion, für den Westen, der jahrhundertelang das Evangelium hatte, setzt damals ein. Naja, und jetzt haben sie den langen Marsch durch die Institutionen geschafft. Also von daher eine negative Entfaltung. Und hier aber jetzt zu dem eigentlichen Thema, also das habe ich in dieser Schrift vor 3 Jahrzehnten geschrieben und gerade auch auf ethischem Gebiet hat sich eben dann vieles leider, sage ich mal, erfüllt. In der letzten Idee war eigentlich eine Art Steilvorlage zu diesem Thema, aber nehmen wir mal den Text. 2. Korinther 4, Vers 1 und 2, darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit Gottes, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit, gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Vielleicht noch 2 Sätze vorweg. Der erste Korintherbrief zeigt die Eigenschaften des fleischlichen Christen. Paulus nennt ja keine Gemeinde fleischlich, nur die Korinther. Und wir haben in der Schule noch gelernt, 3-3-3, bei Issus Keinerei. 3-3-8, bei Kerenaika große Schlacht und so weiter. Und das kann man jetzt übertragen auf das NT. 1. Korinther 3, die ersten 3 Verse, 3-mal sagt Paulus, ihr seid Sakikoi. Also 1. Korinther 3, 3, 3 in Korinth Streiterei. Und der 2. Korintherbrief zeigt die Eigenschaften des geistlichen Christen. Und nicht, weil die Korinther so viel besser geworden wären, aber wie es Thomas und Hartmut bereits erwähnt haben, der persönlichste Brief des Paulus und der Schlüsselvers ist 2. Korinther 5, Vers 15, Christus ist darum für alle gestorben, damit wir, die wir leben, nicht uns selber leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Das kann man leicht zitieren, aber ich weiß auch, wie man als Kind Gottes für sich selber leben kann. Und die Versuchung ist besonders dann groß, wenn es uns gut geht. Wenn wir verfolgt werden, ist das gewöhnlich kein Thema. Und der Überfluss hat der Gemeinde selten gut getan. Und jetzt haben wir in der letzten Idee, und die Exemplare liegen ja kostenlos auf, da eine Art Steilvorlage bekommen. Hier pro contra, Ulrich Eggers hat ein Buch geschrieben, Ehrlich glauben, warum Christen so leicht lügen. Und ich bin ja nicht ein Fan von ihm, aber da hat er doch manch Bedenkenswertes gesagt. Und ich möchte mich da nicht ausnehmen. Nicht wahr, wir freuen uns doch alle auf den Himmel, sagt der Pfarrer. Und niemand widerspricht, in Wirklichkeit haben viele da Fragen, mögen es aber nicht sagen. Nächstes Zitat. Was kann dem schon passieren, der sich ganz auf Gott verlässt, ruft ein Prediger enthusiastisch. Ich denke, alles. Denn der Glaube ist keine Versicherung gegen Leid. Ich stolpere häufig über solche steile Sätze. Fromme Lügen, gut gemeinte Wunschbilder. Da hat er völlig recht. Ihr wisst, wie Paulus berufen wurde. Da sagt Gott nicht zu dem Ananias, der zu ihm gehen sollte, in der geraden Straße in Damaskus. Ich will dir zeigen, wie er jetzt sein Leben, especially enjoy your life ministries, gründen darf, sondern wie viel er um meines Namens willen wird leiden müssen. Wir leben in einer Gemeindekultur, die hohe Ideale predigt und genau hinschaut. Wir aber kennen unsere Wirklichkeit. Was also tun mit der garstigen Lücke zwischen Soll und Ist? Die Lösung, eine vorzeigbare Außenseite und das Verbergen der Wirklichkeit. Solche frommen Fassaden führen eine Spirale aus Heimlichkeit und Selbstverurteilung und fördern die Lüge. Verstärkt wird das von der Dynamik einer frommen Kultur, in der das Äußere von Zweifel und Versagen als Schwäche gilt und von Scham besetzt ist. Guter Wille, Anpassung, Angst und schlechte Vorbilder führen dann schnell zu einem Doppelleben. Da hat er völlig recht. Und es ist dies eigentlich eine unangenehme Vorgabe, bei der Wahrheit bleiben, denn dann steht der Referent als der da praktisch, wie sich der Herr der Gemeinde zu Philadelphia vorgestellt hat, als der Heilige und Wahrhaftige. Naja, wenn ich in Indien bin und niemand weiß, wie ich wirklich aussehe, dann kann ich ja sagen, liebe Brüder, hier steht ein großer Heiliger vor euch und ich habe meinen alten Adam die letzten Jahrzehnte nicht gesehen, aber wenn meine Frau anwesend ist, wie es ja hier der Fall ist, muss ich das schon anders formulieren. Milde formuliert. Und die Pharisäerfalle ist uns viel näher, als man denkt. Es ist schnell da bei mir, ich danke dir, Herr, dass ich nicht so kaputt bin wie der oder jener Typ. Und das ist letztlich schon diese Einstellung. Also hier steht jemand, der nicht besser ist. Und dieses Thema bei der Wahrheit bleiben, ja, nicht von oben herab. Nehmen wir zunächst Beispiel aus der Bibel. Ihr seht hier ein umfangreicher Text, die Geschichte von der Person, dem Propheten, der am meisten in der ganzen Bibel als der Mann Gottes genannt wird und dessen Namen wir gar nicht kennen. Er soll hinaufgehen von Jerusalem nach dem Nordreich Israel, das unter den König Jerobeam abgefallen war, in Götzendienst. Und er ging einen anderen Weg und nicht wieder den Weg, den er nach Bethel gekommen war. Nachdem er seinen Dienst getan hatte, Gott unglaublich eingegriffen hatte, wirklich machtvolle Zeichen gegeben hat, den Altar zertrümmern hat lassen, die Hand Rehobeams wurde steif, auf Fürbitte des Propheten wurde sie wieder gesund. Jerobeam lädt ihn ein, kommt zu mir, der Prophet lehnt ab, weil es Gott untersagt hatte. Es wohnte aber ein alter Prophet in Bethel, zu dem kamen seine Söhne und erzählten ihm alles, was der Mann Gottes getan hatte an diesem Tag in Bethel und die Worte, die er zum König geredet hatte. Und ihr Vater sprach zu ihnen, wo ist der Weg, den er gezogen ist? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gezogen war, der von Juda gekommen war. Er aber sprach zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Und als sie ihm den Esel gesattelt hatten, ritt er auf ihm und zog dem Mann Gottes nach und fand ihn unter einer Eiche sitzen und sprach zu ihm, bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Er sprach, ja. Er sprach zu ihm, komm mit heim und iss Brot mit mir. Er aber sprach, ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir kommen. Ich will auch nicht Brot essen noch Wasser trinken mit dir an diesem Ort, denn es ist zu mir geredet worden durch das Wort des Herrn. Du sollst weder Brot essen noch Wasser trinken. Du sollst nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Und jetzt kommt's. Er sprach zu ihm, ich bin auch ein Prophet wie du, und ein Engel hat zu mir geredet auf das Wort des Herrn hin, führe ihn wieder mit dir heim, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn aber. Prophet Gottes, und hier das Angebot des Königs Jerobeam schlägt dieser Mann Gottes aus. Es war offensichtlich im Widerspruch zu Gottes Befehl und Gottes Wort war hier ganz klar. Es kommt diese Verlockung bzw. Versuchung aus dem Lager der Feinde. Da kann er ganz klar das zurückweisen. Und eine Einladung eines Königs abweisen ist nicht so einfach. Da fühlen wir uns gern geschmeichelt. Doch nun wird der Aufruf zum Ungehorsam super fromm getarnt. Es kommt aus dem Lager der Frommen, aus den eigenen Reihen, und dieser Mann Gottes fällt nun darauf herein. Und diese Verführung durch angeblich prophetische Äußerungen und im schwärmerischen Gewand ist heute aktueller denn je. Wir haben ja auch das Nachmittagsseminar Hörendes Gebet oder prophetisch beten, und das kann man nun immer wieder beobachten. Ein weiteres trauriges Beispiel aus der Bibel ist Psalm 78, auch das können wir ruhig uns selber sagen. Das ist ja der zweitlängste Psalm in der Bibel, und da heißt es, da schildert der Psalmist die Wüstenwanderung, und sie dachten nicht daran, dass Gott ihr Hort ist und Gott der Höchste ihr Erlöser. Das heißt, sie dachten daran, wenn er den Tod unter sie schickte, und dann doch betrogen sie ihn mit ihrem Munde und belogen ihn mit ihrer Zunge. Danke. Ihr Herz hing nicht fest an ihm und sie hielten nicht treu an seinem Bunde. Also hier steht auch im Wort Gottes, sie belogen Gott. Und liebe Freunde, dieses Thema ist schon grundessentiell, weil es geht in der Nachfolge Jesu nicht um schöne Gefühle, sondern um die Wahrheit. Der Herr sagt, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und wir leben in einer Zeit, wo man sich an die Lüge auch im frommen Lager immer mehr gewöhnt hat. Und was früher ein Skandal war, wird inzwischen akzeptiert. Hat kaum noch Konsequenzen. Als ich Teenager war, wenn ein Politiker geschieden war, musste er seine Koffer packen. Heute ist ein Qualitätsmerkmal geworden. Du bist suspekt, wenn du über Jahrzehnte mit derselben Frau verheiratet bist. Du musst womöglich therapiert werden. Wir sind doch mehr Polyamor. Und auch in der frommen Welt. Viele Verkündiger, gefeierte Stars, zweite oder gar dritte Mal verheiratet und so weiter. Jetzt Beispiel aus der gegenwärtigen Entwicklung. Da könnte man manches auflisten. Manche Namen habt ihr hoffentlich noch nicht gehört. So ein trauriger Rekord ist Peter Popov. Er hat unwahrscheinliche Gaben für sich beansprucht. In den USA, sehr populär. Er behauptete, besondere Eingebungen zu haben, Worte der Erkenntnis von Gott zu erhalten, nannte sich ein Prophet mit der Gabe der Heilung, und er konnte den Leuten offenbaren, wo sie wohnen, wie sie heißen, welche Krankheit, welche Symptome und so weiter. Name, Anschrift, alles. Bis sich herausstellte, dass er einen winzigen Funkempfänger im Ohr versteckt hatte und seine Frau ihm diese Daten zufunkte. Enttarnt wurde er von Amerikas berühmtesten Trickkünstler-Enttarner James Randi, keiner der zigtausenden Zuhörer aus der charismatischen Szene, von denen etliche noch behaupteten, die Gabe der Geistunterscheidung zu haben, hat ihn durchschaut. Die Kinder der Welt sind bekanntlich klüger als die Kinder des Lichts. Randi hatte sich zur Aufgabe gemacht, also James Randi, solche Wunderheiler näher unter die Lupe zu nehmen. 1987 schrieb er eine Art Standardwerk zu dieser Thematik, The Faith Healers, die Glaubensheiler. Als Randi dann seine Entdeckung wegen dieser Betrügereien bekannt gab, hieß es von Popovs Seite, he is from the devil, der ist vom Teufel. So reagieren übrigens oft übergeistliche Wunderheiler, wenn man ihre Zeichen und Wunder in Frage stellt. Doch selbst nach dieser Enttarnung schaltet die amerikanische Zeitschrift Charisma ganzseitige Anzeigen und Christen schickten Weitergaben an diesen Mann Gottes. Warum, so fragte mal Dave Hunt, sind nur so viele Gläubige so erschreckend leichtgläubig? Mir hat mal ein Bruder erzählt, er stammt aus der DDR, aber das war dann nach der Wende, er war dabei einem Veranstaltung in Berlin dabei, ich weiß auch noch den Namen des Predigers, sagen aber jetzt nicht, und der Pastor empfahl und sagte, lasset uns heilige Hände auflegen ohne Zorn und Zweifel. Und da sagte mir der Bruder, ich wusste genau, er hat es falsch zitiert. Und hätte ich die Stelle gewusst, die er leider nicht wusste, wäre er nach vorne gegangen und hätte widersprochen. Weil wie heißt es da in 1. Timotheus 2,8, lasset uns heilige Hände aufheben ohne Zorn und Zweifel. Und die müssen ja immer da diesen körperlichen Kontakt, wie es typisch ist für die magische Welt, herstellen. Und ist da belogen worden. Dann Kathryn Kuhlmann, die ist heute nicht mehr so bekannt, aber es sagten Leute von ihr, sie ist so heilig, wir sind nicht würdig, ihre Schuhriemen aufzulösen. Auch Auvenel in seinem Buch Heil die Kranken schildert ihre Phänomene als die Kraft Gottes. Und das sollte ich eigentlich sagen mit Kummer im Herzen, weil wir waren sehr gut befreundet. Wir haben uns gegenseitig die Bälle zugespielt. Ich durfte von ihm Zusammenhänge lernen, gerade wegen dieser Entfaltung dieser Phänomene. Und das sollte uns auch eigentlich in diese Haltung der Abhängigkeit von Gott bringen. Wer da meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Und wenn der Mann verführt wurde, was wir glauben, er meint, wir seien betrogen, wer garantiert, dass es uns nicht auch passieren kann? Sie gilt als die Wegbereiterin des Heiligen Geistes. Sie hat in die Christenheit Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre des Phänomens der Heilungsgottesdienste in die evangelikale Welt gebracht und auch dieses Slain in the Spirit, dieses Erschlagenwerden im Geist wurde durch sie populär. Und dann schrieb Jeremy Buckingham, ihr Mitarbeiter, eine Biografie, Kathryn Kuhlmann, er ist unverdächtiger Zeuge. Jemand, der sie sehr geschätzt hat. Und ich zitiere, es war für sie ein besonderes Vergnügen, wenn sie die Presse hereinlegen konnte. Sie hatte, obwohl bereits sterbenskrank, den Arzt in Bezug auf ihr Alter angeschwindelt. Bis zu ihrem Ende blieb dieser Stolz bestimmend in ihrem Leben. Er schreibt an anderer Stelle, das war ein unerklärlicher Zug an ihr, den sie bis zum Tod beibehielt. Selbst als sie schon End-60erin war, bestand sie noch darauf, dass ihre Radioansager sie mit den Worten ankündigte und nun Kathryn Kuhlmann, die junge Frau, auf die sie alle gewartet haben. Also Hartmut nicht, du hättest sagen sollen, du kanntest mich vor Jahrzehnten, nun Alexander Seibel, der junge Mann, auf den... Ja, es gibt diesen Verfallssatz. Und Tatsache ist, sie war mit einem vorherigen Pfingstprediger namens Boris Waltrip verheiratet. Der hat seine Frau und zwei Töchter sitzen lassen, um Kuhlmann zu heiraten. Sie hat sich dann 1944 scheiden lassen. Das war damals noch ein Skandal. Sie hat es dann auch immer verschwiegen oder verheimlicht. Und als sie einmal interviewt wurde, sie waren doch mal verheiratet. Wir waren nie verheiratet, sagte sie. Ich habe nie ein Ehegelübde abgeschlossen. Drohend erhob sie den Finger und schrie den Reporter an, das ist die Wahrheit, so wahr mir Gott hilft. Liebe Freunde, das erste Symptom, wenn ein Mensch in die Gegenwart Gottes kommt, mich eingeschlossen ist, er wird wahrhaftig. Das ist das Kennzeichen des Wirken des Heiligen Geistes. Und hier sind Leute voll Geistes und lügen die Leute fröhlich an, in der Gegenwart Gottes, mit Berufung auf Gott. Und eines ist sicher, hätten wir noch die Kräfte der Urgemeinde, denkt an Ananias und Sapphira, dann würden nur noch wenige übrig bleiben. Es gibt nichts Gefährlicheres als sich einer Gemeinde mit urgemeindlichen Kräften anzuschließen. Ein Afrika-Missionar, den ich vor einigen Jahren nach Tansania begleiten durfte, erzählte mir, wie seine Kinder Augenzeugen einer Evangelisation von Reinhard Bonke waren. in Nairobi. Sie saßen auf einer Empore mehr am Rand und registrierten, wie eine gesunde Person sich in einen Rollstuhl setzte und nach vorne zur Bühne geschoben wurde. Unter großer Begeisterung und freudigen Halleluja-Rufen sprang der Geheilte, Anführungszeichen, aus seinem Stuhl. Darauf haben sich viele bekehrt. Die Kinder waren empört und sprachen den Repräsentanten vom Bonkes Missionswerk Christus für alle Nationen darauf an, dass dies doch Betrug sei. Doch der Befragte hatte mit dieser Art Verkündigung keine Probleme. Schließlich bewirke und stärke dies ja bei vielen den Glauben. Mir erzählte ein Pastor in Brasilien von der Gnadauer Brasilienmission, für bestimmte Veranstaltungen werden, so bezeugen ehemalige Anhänger dieser schnellst wachsenden Kirche dort in Brasilien, Igreja Universal de Reino de Deo, die haben dann bekannt, man hat ihnen Geld angeboten, dass sie Besessene mimen sollten, die dann geheilt wurden. Und das ist die schnellst wachsende Gemeinde und das wird oft auch als Beleg gebracht, wie stark das Christentum in der dritten Welt wächst, aber es ist in erster Linie das Wohlstandsevangelium. Und ich war in Rio in so einem Gottesdienst von dieser Igreja Universal de Reino de Deo und es ging nur ums Geld. Es ging nur ums Geld und die Bibel, ich sage es mit Kummer im Herzen, diente nur dazu, den Leuten das Geld aus der Tasche zu holen. Und dann hat man auch noch so eine symbolische Tür aufgestellt und wenn man da hindurch geht, ich komme jetzt in Schwung, wie ihr merkt, dann hat man mehr finanzielle Segnungen. Und während Paulus noch sagen konnte, 2. Korinther 6, Vers 10, die wir arm sind und viele reich machen, kann man von diesen Wunderheilern sagen, die wir reich sind und viele arm machen. Der Unterschied. Wenn ich zu schnell werde, bitte gebt mir Signal. Ich habe das Charisma der Tachilali. Und es hat wiederum eine unverdächtige Quelle. Das habe ich jetzt gerade zitiert, nämlich Richard Krüger. Und er war Seminardirektor der Pfingstlichen Bibelschule Berühr. Und er hat gesagt, als unverdächtige Quelle, die Propheten gestünden selten oder kaum Irrtümer, Übertreibungen oder überhöhte Wunschvorstellungen ein. Zitat aus Ideaspektrum, jetzt schon 11 Jahre her. Und das erinnert an ein Zitat von Elias Schrenk, Bahnbrecher der Evangelisation auf deutschem Boden. Er sagte damals, ist ein Zitat aus Paul Fleisch, Geschichte der Pfingstbewegung, ich würde mich freuen über eine Bewegung, die man reinigen kann, dass es sich als eine göttliche Bewegung legitimierte. Ich bin fest überzeugt, dass man eine Bewegung nicht reinigen kann, in der so viele Lügen offenbar wurden, wie in dieser Bewegung. Das gilt nicht für alle. Muss man auch mit Vorsicht sagen. Keine Generalverurteilung, gerade weil dieses Phänomen auch des Ehebruchs, das in diesen Kreisen so stark war, inzwischen ja auch bei uns gelandet ist. Es ist meistens für die Hierarchie. Und ich kann mich erinnern, ich war in Omsk, kurz nach der Wende, und da sprach ich einen Baptistenpastor an und fragte, was sind eure Erfahrungen mit dieser Bewegung? Und dann sagte er zu meiner völligen Überraschung, die Leute sind nicht wahrhaftig, weil ich das genau das gleiche in Indien geklagt hörte. Aber keine Pauschalverurteilung. Auch hier hat es Treue und ich habe die meisten Daten und Informationen von konservativen Pfingstlern, die diese Dinge geißeln, die da eine eigene Zeitschrift herausgebracht haben. Jetzt Fälschungen bzw. eigenwillige Anpassung bei Bibelübersetzungen. Also Punkt 1, Unwahrhaftigkeit im Worte Gottes. Ihr erinnert euch, 1. Könige 13, Psalm 78. Gibt es noch weitere? Dann in der Kirchengeschichte oder der jüngsten Entwicklung, zweiter Punkt und dritter Punkt jetzt Bibelübersetzungen. Das ist auch in der Übersetzung schon Seht ihr? Sauerteig bis in die letzten Ränge hinein. Du, aber wo habe ich das? Deine Sünde wird dich finden, nicht? Preach others and myself become a castaway. Also gut. Seit kurzem gibt es eine Queen James Bible. Und das sind all die 8 Bibelstellen, die Homosexualität eindeutig verurteilen, entschärft worden, indem man dann immer schreibt, also nicht King James, sondern Queen James. Wenn das heißt, wer bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, das ist Gott ein Gräuel, dann fügt man hinzu, im Haus Gottes oder im Tempel. Also wenn du das machst, nicht im Haus Gottes, außerhalb des Tempels, kein Problem. Das hätte man sich früher nicht getraut. Da war irgendwie doch ein gewisser Konsens. Der Korpus der Schrift wird nicht angetastet und wenn dann eben steht, die Frau schweige in der Gemeinde, dann haben auch die Liberalen das übersetzt, auch wenn sich ihr Zwerchfell dabei eingeklemmt hat. Und mir hat ein führender Evangelikale erzählt, sagt, wie könnt ihr die Bibel so verändern in der gerechten Sprache? Und dann sagten die, wieso werft ihr uns das vor? Ihr habt doch das längst schon gemacht mit der Volksbibel. Da hat man einfach Dinge hingeschrieben, die nicht dastehen. Jesus fuhr mit dem Mofa auf den Tempelberg. Ja, das weiß jeder. Das gab es damals nicht. Und wenn das ein Weltmensch liest, dann sagt er, die spinnen. Das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Und liebe Freunde, das ist uns vorausgesagt in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 16, wo Petrus schreibt, wie auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben hat, nach der Art der göttlichen Weise, den Gott gegeben hat, in welcher sind etliche Dinge schwer zu verstehen, und jetzt kommt es, welches die Ungelehrigen und Ungefestigen verdrehen, wie es auch mit den anderen Schriften tun, zu ihrer eigenen Verdammnis. Und das griechische Wort strebluo heißt in den Folterstuhl spannen, sie quetschen das Gegenteil raus von dem, was da steht. Und das war natürlich schon ein Problem zur Zeit des Petrus, aber der 2. Petrusbrief hat ja diese ganz starke eschatologische Ausrichtung. In den letzten Tagen kommen die Spötter und des Herrn Tag, wir kommen wie ein Dieb. Und da war mir das mal ein Aha-Erlebnis vom Wort Gottes her. Am Ende der Zeiten wird man die Schrift einfach immer mehr entstellen, verdrehen. Immer hemmungsloser. Warum? Die Furcht Gottes ist weg. Also Bibel in gerechter Sprache, da möchte ich auch nur noch dazu anmerken, es wurde ja als Machwerk bezeichnet, wo nicht sich der Mensch nach Gottes Wort richtet, sondern man Gott nach seinem Wort und seinen Wunschvorstellungen seiner Gerechtigkeit unterordnet. Letztlich setzt man Gott auf die Anklagebank. Lieber Gott, wir sind die Gerechten. Wir müssen dein Wort jetzt gerecht umwandeln, gerechte Sprache eben. Und die schafft angeblich der tolerante, humanistische, nicht mehr diskriminierte Mensch. Schaut, jetzt wie die gute Nachricht von 1997, 1. Korinther 12, Vers 13 übersetzt. Luther übersetzt es, denn wir sind alle durch einen Geist in einen Leib getauft. Das Wort in den Geist getauft oder diese Formulierung steht 7-mal im Neuen Testament, 4-mal jeweils in den Evangelien, 2-mal in der Apostelgeschichte, 1-mal ein Lehrbrief und da sagt Paulus, wir sind alle, seien Juden oder Griechen, Knechte der Freiheit, durch einen Geist in einen Leib getauft. Wie wird das übersetzt? Denn wir alle Juden wie Griechen, Menschen in Sklavenhandel wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in einen Leib in Christus eingegliedert. Da haben wir jetzt die Tauflehre. Das findet man fast überall. Besonders verhängnisvoll war 1. Korinther 14, 4 wiedergegeben in der guten Nachricht von 97. Wenn ich in solchen Sprachen rede, betet der Geist, der von mir Besitz ergriffen hat, aber mein Verstand ist untätig. Das Wort Heiliger Geist steht nie in 1. Korinther 14. Und wenn Paulus vom Geist redet, meint er nicht den Heiligen Geist, sondern den menschlichen Geist. Und in 1. Korinther 14, Vers 14 sagt Paulus, wenn ich in Zungen bete, betet Pneuma Mu, mein Geist, nicht der Heilige Geist, schon gar nicht ein anderer Geist, dann bist du Medium. Und da sind wir in diesem Phänomen der Passivität, heute Nachmittag dazu mehr, dass man sich diese Dinge öffnet. Und als ich jung im Glauben war, wollte ich genau diese Erfahrung haben. Also du bist nicht hektisch am Ecktisch, sondern locker im Hocker und relaxed, und jemand anders betet durch dich und du wirst erbaut. Und damit wirst du ein Medium. Weil du musst schon selber deinen Mund auftun, das nimmt dir Gott nicht ab. Andere Bibelübersetzungen, Hoffnung für alle aus dem Jahre 2002, aber da ist eigentlich der Karl-Heinz die bessere Adresse. Wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zu dem einen Leib Christi. Also sakramentale Tauflehre. Mit diesen Übersetzungen kann man geistlich kaum wachsen, kaum ein Wortstudium machen. Dann hier eine Interpretation, nicht was da steht. 1. Korinther 14, 4, in dieser selben Hoffnung für alle. Wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Ja, wer möchte das nicht? Nur das steht nicht da. Paulus sagt, er baut sich selbst. Und das ist die einzige Stelle, wo die Gaben, das Wort erbauen, reflexiv verwendet wird. Sonst sind die Gaben immer für den Nächsten. 1. Petrus 4, Vers 10. Dienet einander mit den Gaben, die ihr empfangen habt. Und so sagen einige Ausleger, weil Paulus sagt in 1. Korinther 12, 7, die Gaben sind zum gemeinsamen Nutzen, dass er das womöglich gar nicht positiv meint. Du liebst aber nur dich selbst, du dienst aber nur dir selber. Muss jetzt nicht stimmen, aber versteht ihr, hier, wenn man das liest, ja wunderbar, her mit der Gabe. Und eine der größten Gemeinden in Europa, in der ICF Zürich, hat ein Ältester auf diesen Vers seine ganze Predigt aufgebaut und eine Zuhörerschaft von mehreren tausend jungen Leuten dann ins Zungenreden eingeführt. Das hat schon Folgen. Und ich sage das nicht mit Freude, weil ich kann mir vorstellen, unter diesen vielen Tausenden sind auch etliche, Hunderte, womöglich noch mehr, die wirklich auch geistliche Nahrung haben wollen, aber hier betrogen werden. Dann die Einheitsübersetzung, gut katholisch. Durch einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Dann Neues Leben, die Bibel 2002. Einige von uns sind Juden, andere Nichtjuden, einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Also einfach nach religiöser, theologischer Vorgabe, nach diesem Korsett wird die Bibel abgeendet. Und jetzt der vierte Punkt, warum ist das so wichtig, warum hat das Konsequenzen? Und das ist mir auch schon vor vielen Jahren klar geworden, anhand von 2. Korinther 4, die Verse 3 bis 6, da sagt Paulus, ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welches das Ebenbild Gottes. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo der Teufel als Gott bezeichnet wird. Er ist der Gott dieses Zeitalters. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr sei. Nun, darüber wurde schon gesprochen. Wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Und diese selbe Decke, die gemäß Kapitel 3 die Schrift zudeckt. Wenn Sie Mose lesen, schreibt Paulus, hängt die Decke vor ihrem Herzen, die nur in Christus abgetan wird. Die deckt gemäß Kapitel 4 das Antlitz Jesu zu. Das Wort und der Herr gehen völlig parallel. Und ich bin Anhänger von Elias Schrenk. Alle Bibelkritik ist ein Majestätsverbrechen und schleust einen falschen Geist ein. Du vergisst dich an dem Herrn selber. Und zunächst dachte ich mal, das bedeutet, dass wir das Evangelium theologisch richtig weitersagen. Klar, wenn einer sagt, entscheidet euch für Jesus, dann habt ihr keine Probleme mehr. Das ist ein sehr nach Wellness-Vorstellung gestyltes Evangelium. In den muslimischen Ländern versprechen die Missionare den Bekehrten zwei Dinge, Vergebung und Verfolgung. Und dann dachte ich zunächst, man muss das Evangelium den Leuten richtig sagen und der Vers, der es eigentlich am eindrücklichsten schildert, ist 2. Korinther 5, Vers 21, diese Stellvertretung. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das hat Luther auch so drastisch und einmalig erkannt. Jesus, du bist meine Sünde, Jesus, ich bin deine Gerechtigkeit. Aber dann hat mir mit der Zeit gedämmert, womöglich mein Paulus noch mehr. Und da wurde mir dann doch etwas mulmig, nämlich dass unser Leben verdeckt wird. Es geht in den Versen 10 bis 12 um Leben oder Tod. Schaut, von Kapitel 4 eben, die Verse 10 und 12. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da an den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Und man könnte jetzt auch sagen, ist unser Leben verdeckt, ist denen verdeckt, die verloren werden. Denn oft genug, liebe Freunde, gilt, nichts ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch, sondern so ist nun das Eigenleben mächtig in uns, in mir und dann der geistliche Tod bei den anderen. Als Verkündiger weiß man das. Man hat ja oft die genau gleichen Worte, die genau gleiche, man kann sogar sagen dieselbe Botschaft. Und ich weiß mir, wie ich einmal mich bei einem Bruder entschuldigt habe und wir haben gebetet, wir haben bereinigt, ich ging weg mit großer Freudigkeit und man hat die Botschaft verkündigt und sie hat voll eingeschlagen. Und kurze Zeit danach hatte man die genau gleichen Sätze und es hatte so gut wie keine Wirkung. Und was war der Unterschied? Nicht das gut formulierte Evangelium, sondern das Eigenleben, der mangelnde Zerbruch. Und ich sage das mir zum Gericht. Weil ich kenne Leute, die leben wirklich hingegeben und ich kenne auch mein eigenes Fleisch. In dem Maße, wie wir bereit sind zu gehorchen, in dem Maße kann Gott Segen schenken. Und wie ich schon gesagt habe, so ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Und dort, wo Menschen zerbrechen, Buße tun, geschieht neues Leben. Ihr kennt ja alle die Jona-Geschichte. Und dann sagt er, werft mich ins Meer. Und das ist Hinrichtung. Das ist Bejahung des Todes. Also heute aktualisiert, Bejahung des Kreuzes. Und dann zögern die, aber sie machen es dann doch. Und was lesen wir dann? Der Sturm hörte sofort auf. Es begann eine große Stille. Und die Seeleute fürchteten Gott und weihten sich Gott und taten Gelübde. Und beginnt eine Erweckung. todmächtigen den Verkündiger Gottes, der ungehorsam geworden war, und sofort beginnt neues Leben. Und deswegen übersetze ich diese Stelle auch, ist nun unser Leben verdeckt, ist denen verdeckt, die verloren werden. Also ein drastisches Beispiel, ich habe jemanden mal so blöd überholt und dann standen wir vor der roten Ampel, also wenn auf mein Auto gestanden hätte, Jesus kommt bald, der wäre wahrscheinlich Moslem oder Atheist geworden. Da hättest du das schönste Evangelium sagen können, das war durchgestrichen durch mein Leben, durch meine Blödheit. Und weiß jemand noch eine Stelle, wo diese Decke erwähnt wird? Jürgen, du siehst so diakritisch wissend rein. Diese Decke haben eben nicht nur die Juden vor dem Herzen, sondern laut Jesaja 25, das ist ein gewaltiger Vers, wollte das eigentlich gar nicht bringen, aber die Eschatologie des Jesajas, und da heißt, er wird auf diesen Berge, Jesaja 25, Vers 7, er wird auf diesen Berge, ist der Berg Zion, wo er wiederkommen wird, die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Da haben wir auch so erstes und zweites Kommen in wunderbarer Weise. Ah, jetzt komme ich fast in Schwärmen. Zusammengefasst, durch den Reichtum des Wortes Gottes. Und wir haben eine ähnliche Konstellation. Also nochmals Konsequenzen, kein richtiges Zeugnis mehr, anstatt Klarheit entsteht Verwirrung, Undurchsichtigkeit. Menschen erkennen nicht Jesus, sondern vielmehr eine Karikatur. Ihr wisst ja, wie dann Leute sagen, ja, wenn der Christ ist, und die lesen nicht unsere oft Schriften, aber unser Leben. Wir sind kein Wohlgeruch der Erkenntnis mehr, sondern werden anderen zum Verhängnis, zum Stolperstein. Und deswegen hat mich auch ein Vers des Paulus verfolgt, wo in seiner Abschiedsrede an die Ältesten zu Ephesus in Miletus sagt, ich bin rein von aller Blut. Und das kann ich nicht sagen. Da kann ich mich nur beugen, weil ich weiß ganz genau, Gott hätte Menschen erreichen können oder Gott hätte stärker durch dich reden können, wärst du zerbrochener, gehorsamer oder eben hingegebener gewesen. Ich würde mir was vormachen, wenn ich sage, Herr, hier steht das Prachtexemplar, der Heilige und Wahrhaftige und ich bin immer wahrhaftig und so weiter. Ja, die Pharisäer lassen herzlich grüßen. Und da hilft nur eines, dass ich es Gott sage. Und dann merke ich, da habe ich einen Fürsprecher auf meiner Seite. Immer wenn ich Gott bekenne, wie es wirklich aussieht. Die Abschiedsrede des Paulus, bezeuge euch, ich bin rein voll aller Blut. Warum? Ich habe nicht unterlassen, euch zu verkündigen, den ganzen Ratschluss Gottes. Und damit möchte ich mich eigentlich auch fast verabschieden. So habt nun Acht auf euch selbst. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe kommen werden, die Herde nicht verschonen. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Die Gemeinde hat dieses doppelte Schlachtfeld, innere und äußere oder Angriffsfeld. Darum seid wachsam und denke daran, dass ich nicht abgelassen habe, 3 Jahre Tag und Nacht einen jeglichen mit Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Und ich möchte jetzt noch etwas vorlesen. Das habe ich von McIntosh. Also ich bekenne gleich, es ist 2. Korinther 5, Vers 21. Ich bekenne gleich, dass ich es gestohlen habe. Man sagt heute vornehmer als Plagiat, in eine Dissertation verwandelt habe. Ach, das sieht man sogar hier alles. Also dieses süße Kind, das ist unser Enkel, meine Frau ist ja dabei, also unser Enkelkind. Schaut, und da hat er McIntosh Folgendes zu 2. Korinther 5,21 gesagt. Er nahm unsere Position, ihr habt es hier Englisch, ursprünglich jetzt hier Deutsch, mit allen Folgen auf sich, damit wir seine Position mit allen Folgen bekommen mögen, mit allen Konsequenzen. Er wurde zur Sünde gemacht am Kreuz, damit wir in der Gegenwart seiner unendlichen Heiligkeit als Gerechtigkeit behandelt werden oder als Gerechte. Er wurde aus der Gegenwart Gottes entfernt, weil ihm Sünde zugerechnet wurde. Im Englischen sagt man imputed, also nicht existenziell, in der Theologie forensisch, also richterlich zugerechnet. Die Sünde war nie in ihm, aber er wurde forensisch, richterlich zur Sünde gemacht, damit wir zurück in die Gegenwart Gottes kämen, weil uns jetzt vollkommener Gerechtigkeit angerechnet würde. Er musste ertragen, dass Gott der Vater sein Angesicht verbarg, damit wir uns im Lichte dieses Antlitzes erfreuen können. Er musste durch 3 Stunden der Finsternis, damit wir im ewigen Licht wandeln dürfen. Er wurde zeitweise von Gott verlassen, damit wir uns seiner Gegenwart für immer erfreuen dürfen. Alles, was auf uns als kaputte Sünder zutraf, wurde auf ihn gelegt, damit alles, was für ihn galt, dem Vollender der Erlösung nun für uns gilt. Es war alles gegen ihn, als er am Holz hing, damit nichts mehr gegen uns stünde. Er wurde identifiziert mit uns in der Realität von Tod und Gericht, damit wir mit ihm identifiziert werden mögen in der Tatsache des Lebens und der Gerechtigkeit. Er trank den Kelch des Zorns, den Kelch des Schreckens, damit wir den Kelch der Erlösung mit grenzenloser Gnade trinken mögen. Er wurde gemäß unserer Verdienste behandelt, damit wir seine Verdienste erhielten. Und ich möchte mit Folgendem abschließen. Viele kennen diesen Mann, Josh McDowell, und hier seine Biografie. Ein Skeptiker kapituliert. Und er hat ja vor Tausenden, auf 1000 Universitäten, vor 1000 Studenten gesprochen, über 100 Bücher geschrieben. Ganz brillant. Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen auf dem Planeten Erde, der so viele Stunden mit der Frage verbracht hat, Tausende von Stunden, ist das Grab leer oder nicht? Von allen Blickwinkeln, er kommt zu dem Ergebnis, es gibt nur eine Lösung, das Grab ist leer. Also er muss eine wunderbare, womöglich gesegnete, bewahrte Familie, betendes Elternhaus gehabt haben, von wegen. Als Farmerskind aufgewachsen, vom Vater geschlagen und misshandelt, von einem Mitarbeiter seines Vaters sexuell missbraucht. Und sein Vater hat seine Mutter derartig geschlagen und misshandelt, dass als er älter wurde, Nächte damit verbracht hat, wie er seinen Vater umbringen kann. Er kommt dann an die Universität und ist natürlich Spötter, trifft dort gläubige Leute, Skeptiker, spottet, und dann hat eine Studentin ihn gefragt, ja, dann prüfen Sie doch mal nach, ob das stimmt. Sagte, werde ich tun. Fliegt nach London, obwohl er weder Hebräisch noch Griechisch kann, um sich dort die Originalschriften anzuschauen, beziehungsweise eben die Ableger dieser Schriften. Da gibt es ja den Codex Sinaiticus, auch den Codex Alexandrinus, also der ist echt, das ist jetzt nicht was Apokryphes von mir. Und die haben wahrscheinlich auch viel für ihn gebetet, und er kommt mehr und mehr zur Überzeugung, es stimmt. Er kommt zurück, trifft seinen Vater ausnahmsweise mal nüchtern und sagt zu ihm, Vater, ich liebe dich. Der Vater, wie kannst du zu so einem Scheusal, wie ich es bin, so etwas sagen? Der Vater ist durchbohrt. Und er merkte, der hatte Tränen in den Augen. Und ich fasse jetzt etwas zusammen. Er kam auf ihn zu. Josh McDowell wegen einer Krankheit war bettlägerig. Und er fragte sinngemäß, also kann der Gott, der es geschafft hat, dass du zu so einem Scheusal, wie ich es bin, sagen kannst, ich liebe dich, kann der womöglich auch noch mich verändern? Ja, und dann beteten sie das Gebet des Sünders. Der Vater hat gewusst, wenn es einen Gott gibt, dann gibt es nur Gnade für mich. Ich habe nichts zu bringen, gar nichts. Und er sagte, bei mir dauerte es ungefähr 3 Tage, bis ich durchdrang, aber bei meinem Vater war es, als würde man schlagartig in einen dunklen Keller ein Licht anzünden. Der wurde schlagartig verändert, vor seinen Augen. Er hat seitdem keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt, lebte noch 14 Monate, weil die Leber eben durch sein vergangenes Leben war kaputt. Und dann sind im Dorf und in den umliegenden Dörfern und Städten Hunderte und Hunderte zum Glauben gekommen durch das Zeugnis dieses Mannes. Der war für sie wie ein Lazarus und die Menschen haben erkannt, der Gott, der es schafft, aus so einem Unhold, so einen veränderten Menschen zu machen, das muss der wahrhaftige Gott sein. Das ist diese Herrlichkeit von 2. Korinther 5, Vers 21, möchte ich was sagen. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es gibt nichts Schöneres zu sehen, wie hoffnungslose Menschen neu werden durch die Herrlichkeit des Evangeliums, durch die Kraft der Vergebung, durch den Sieg unseres Herrn am Kreuz. Vielen Dank.